die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Ägypten auf die Sinai-Halbinsel. Wir machen Urlaub in Sharm el-Sheikh, einem der bekanntesten Urlaubsorte Ägyptens. Freuen Sie sich unter anderem auf das Rote Meer beim Baden, beim Schnorcheln und auch beim Tauchen. Mit dem Rad geht's in den Nationalpark. In Ägypten hat er mehr als nur Steine und Wüste abseits des Meeres. Und dann geht's weiter mit dem Quad ins Innere der Sinai-Halbinsel, wo wir auch Interessantes aus der Geschichte der Bibel erfahren werden. Auf einem Luxus-Golfplatz, da üben wir mal so ein wenig den Abschlag und stellen dann am Ende unseres Urlaubs auf der Suche noch nach ein paar ägyptischen Souveniren durch die Altstadt von Sharm el-Sheikh. Heute also Urlaub im Orient und wie so oft in der Ferne, es begleiten uns einige Auswanderer.
Herzlich willkommen, ich bin Gabi Zweng aus Sharm el-Sheikh. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Wir starten gleich den Flug in den Süden und Sie sind bei uns wie immer First Class eingebucht. Also viel Spaß und bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute machen wir Urlaub in Ägypten auf der Sinai-Halbinsel, also diesem großen Zahn, der da von Nord nach Süd ins Rote Meer reicht. Der Badeort Sharm el-Sheikh im Süden der Sinai-Halbinsel ist unser Basiscamp. Von hier aus werden wir diese Urlaubsregion erkunden. Die Sinai-Halbinsel ist rund 60.000 Quadratkilometer groß, aber hier leben gerade einmal 1,5 Millionen Menschen. Sehr wenig, gemessen an fast 100 Millionen Menschen, die im gesamten Ägypten leben. Das Leben im Landesinneren des Sinai ist auch sehr schwer. Es sind schroffe Berge, kein Wasser und der Sinai ist ja auch noch nicht so erschlossen, jedenfalls touristisch gesehen. Was die Bodenschätze angeht, schon. Auch darüber werden wir sprechen gleich, wenn wir aufs Rote Meer fahren werden, zum ersten Mal. Denn das Rote Meer ist nicht nur rot, es ist blau, grün, gelb, einfach farbenfroh. Und das liegt an der großartigen Tier- und Pflanzenwelt im Roten Meer. Die Wüste wiederum, sie bietet mit ihrer Kargheit und auch der Stille so ein wenig diesen Kontrast zur Farbenpracht im Roten Meer. Und auch das werden wir heute erleben bei uns in der Radioreise und steigen nun zunächst aufs Boot für eine Fahrt übers Rote Meer. Und während unserer Bootsfahrt übers Rote Meer begleitet uns unter anderem Gabi Zweng. Die gebürtige Schweizerin, die kam in den 90er Jahren zum ersten Mal auf den Sinai, damals zum Tauchen. Und sie hat sich wirklich in den Sinai verliebt. Sie hat die Schweiz hinter sich gelassen, um hier in Ägypten zu leben. Hier ist sie dann abgetaucht und wieder aufgetaucht und hat ihre neue Wahlheimat eben in Sharm el-Sheikh gefunden. Mit ihr sprachen wir über den Sinai, über Ägypten nach der Revolution im Jahr 2011 und eben über ihr Leben hier in dieser heißen Region.
Der Sinai auf der einen Seite ist nur wenig bewohnt und besiedelt, nur an der Küstenregion. Der ganze Rest ist leer. Der Sinai ist eine Halbinsel und liegt auch schon auf dem asiatischen Kontinent, im Gegensatz zu Ägypten, was auf dem afrikanischen Kontinent liegt. Es hat politisch auch eine spezielle Rolle, denn 1979 wurde der Camp David-Vertrag gemacht zwischen Israel und Ägypten, dass damals das Land der Sinai wieder zurückgegeben wird an Ägypten, aber einen speziellen Status hat. Geologisch ist es sehr interessant, denn Ägypten als solches hat sehr viele natürliche Sourcen, verschiedene Metalloxide auch in dem Gestein. Durch das, dass der Sinai mal unter Wasser lag vor Jahrmillionen und dann zwischen den beiden Kontinenten auseinandergezogen und gequetscht wurde, kam es zu einer Plattenverschiebung, so wie in den Alpen. Die verschiedenen Schichten sind an die Oberfläche gekommen, was man auch wunderbar sehen kann, wenn man in die Umgebung guckt und die verschiedenen Farben in den Bergen beobachten kann. Zum Beispiel grün ist für Kupfer und rote Farben sind für Eisen. Dann gibt es weiß für Zement oder für Kalk und gelb für Schwefel. Es gibt auch zum Beispiel Erdöl, das abgepumpt wird, und Erdgas. Also das Land ist ziemlich reich an natürlichen Sourcen. Ich habe festgestellt, dass natürlich die Revolution schon einen großen Umbruch mit sich gebracht hat. Ja, so in der Mubarak-Zeit war alles etwas anders, als wie es jetzt ist. Es braucht natürlich längere Zeit, diese ganze Entwicklung, weil so eine Revolution ist natürlich schon ein richtig tiefer Einschnitt in ein Land, in allen Belangen. Ja, es gibt viele Leute, die haben alles verloren. Es gibt viele Leute, die haben vieles gewonnen. Und auch politisch gesehen, dass sich das Ganze mal ein bisschen beruhigt hat nach der Revolution und man einen Weg gefunden hat, den man gehen möchte. Natürlich gibt es in jeglicher Situation immer einen Negativpunkt und einen Positivpunkt. Aber ich glaube, die Richtung, die im Moment gerade eingeschlagen ist, die ist nicht schlecht. Ich lebe hier, weil erstens mal hat man immer Sonne. Also das ist natürlich ein großer Punkt. Dann das Meer und die Wüste sind da. Also wenn ich möchte, kann ich jeden Tag ans Meer gehen oder ich kann jeden Tag in die Wüste gehen. Ich mag die Leute sehr gerne hier. Mir gefällt die Mentalität der Leute. Ich mag die Freundlichkeit der Ägypter, die Gastfreundschaft und das, dass man miteinander lebt und mehr miteinander ist. Und vor allem, dass hier das Leben einfach eigentlich ist, wenn man sich ein bisschen nett sich das einrichtet. Wir haben nicht so diese Stressmentalität, die in Europa herrscht, sondern es geht alles ein bisschen langsamer voran. Das kann man natürlich schon auch im Tourismus spüren. Wenn man hier im Urlaub ist, ja, dann braucht man manchmal etwas mehr Geduld als wie zu Hause. Es geht nicht alles immer gleich auf die Minute schnell. Aber das ist auf der anderen Seite ja auch schön. Man kann sich Zeit lassen für die Dinge. Und ja, also die ganze Umgebung. Und was auch wunderbar ist hier in Sharm el-Sheikh, ist dieses Multikulturelle, was mir natürlich auch viel Spaß macht. Dass wir hier Freunde haben, die kommen aus der ganzen Welt. Man spricht alle möglichen Sprachen hier in diesem Gebiet auch. Man setzt sich irgendwo rein und man sieht alle möglichen Farben von Leuten und hört alle möglichen Sprachen und hat Freunde, die aus der ganzen Welt kommen.
Ägypten ist im Aufschwung, sagt Gabi. Dafür sorgt auch der Tourismus, denn bei Urlaubern wird das Land der einstigen Pharaonen immer beliebter, nach diesen auch unruhigen Jahren. Und auch der Sinai wird wieder bereist, so wie wir heute das tun bei uns in der Radioreise. Bei uns bekommen Sie heute viel Sonne, denn wir sind in Ägypten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist in Sharm el-Sheikh auf der Sinai-Halbinsel. Grüße Sie, schön, dass Sie dabei sind. Wer an den Sinai denkt, denkt natürlich an den Berg Sinai und an den Katharinenberg. Der biblische Berg Sinai ist ja jener Berg, an dem laut Bibel das gesamte Volk Israel miterlebt hat, wie sich Gott offenbarte und Moses von Gott die 10 Gebote bekam. Diesen Ausflug schaffen wir heute leider nicht, weil wir uns ja im Süden der Sinai aufhalten, rund um Sharm el-Sheikh. Hier steht für die Urlauber Schnorcheln, Tauchen oder einfach so nur Schwimmen im Roten Meer auf dem Programm. Alles unter der Sonne Ägyptens. Sie werden da, denke ich mal, kaum eine Wolke am Himmel finden. Regen ist absolut selten hier auf dem Sinai. In Sharm el-Sheikh treffen wir jetzt Azad. Er arbeitet für den Reiseveranstalter FTI Touristik und kümmert sich als Chefreiseleiter um die Anliegen deutscher Urlauber.
ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح اركب مجات هتزيح اوعك في العكس تسوق ارفع ايدك فوق.
Sharm el-Sheikh liegt auf dem Sinai-Halbinsel und Sinai-Halbinsel 62.000 Quadratkilometer, aber es liegt im ganzen Süden, an der Spitze zwischen beiden Golfen, Golf von Aqaba und Golf von Suez. Sharm el-Sheikh ist eine jüngere Stadt, aber schöne Stadt. Das Arresta-Hotel wurde 1969 gebaut und hat sich seit 1969 bis jetzt entwickelt. War eine sehr kleine Stadt, Fischerdorf am Anfang an. Die Einheimische, die ursprüngliche Einwohner sind die Beduinen. Und nachher wurden mehrere Hotels gebaut. Also vom Jahr zum anderen hat sich das Leben in Sharm el-Sheikh entwickelt. Jetzt haben wir über 250 Hotels zwischen große und kleine Anlagen, Motels. Die meisten sind gut bewohnt. Ganz luxuriöse Hotels haben wir und wir haben auch kleine Hotels, 4-Sterne-Hotels, wo man überall gut schnorcheln und tauchen kann, vom Strand, von dem Hotel sofort. Jedes Hotel hat sein eigenes Hausriff, wo man am besten gut schnorcheln und tauchen kann. Und dann kommt die Wüste. Sharm el-Sheikh ist nicht so weit weg von der Wüste, wo man auch die richtige Beduinen einmal sehen kann. Bei vielen Aktivitäten. Quad Safari am Morgen, Sonnenaufgang. Quad Safari am Abend, Sonnenuntergang. Und Abendessen, leckeres Essen bei den Beduinen auch. Einheimisches Essen. Also die Wüste-Atmosphäre, entweder mit Quad, Kamel oder Pferde reiten. Das ist nicht so weit weg von Sharm el-Sheikh, sondern nur 20 Minuten von Sharm entfernt. Die Rede über Sharm el-Sheikh ist ohne Ende. Also da ist viel wirklich. Eine kleine Stadt, aber ganz einfach. Täglich finden sie was zu machen. Wir haben auch einheimischen Töps, genau wie Fascher Café. Steilig liegt in zwischen den Bergen direkt am Strand und sieht super toll aus. Die gute orientalische Atmosphäre, unser ägyptisches Essen, ägyptische Getränke und Shisha überall rauchen. Mit vielen verschiedenen Geschmack. Ich bin nördlich Kairo in einem kleinen Dorf geboren, in Menofeia, genau wie Schwaben in Deutschland. Auch fast dieselbe Eigenschaften, also schaffe, schaffe, Häusle bauen, haben wir selbe Sprechwörter bei uns übrigens. Da fleißig, sehr bekannt, sehr berühmt in Ägypten. Es liegt 80 Kilometer nördlich Kairo. Also sehr einfaches Leben, meine Eltern sind Bauern, ich sollte denen auch helfen. Es gab damals keine gute Ausbildung, wir konnten keine gute Sprachen lernen, das war in den 80er Jahren. Und nachher, ab 9. Klasse durften wir ein bisschen Englisch lernen, habe ich mein Abitur gemacht. Ich habe in einem islamischen Azharitenschule gelernt und habe ich nachher Germanistik an der Al-Azhar Universität studiert, Deutsch gelernt und mein Deutsch habe ich nachher ein bisschen verbessert in Hurghada oder im Tourismusbereich zwischen Hurghada und Sharm el-Sheikh. Mit meiner Familie wohne ich in Sharm el-Sheikh seit 2005. Ich habe 3 Jungs, die Sharm el-Sheikh nicht verlassen möchten. Sie wollen immer nur in Sharm el-Sheikh wohnen. Da sie viel zu tun haben, bei Wochenende gehen wir alle zusammen schnorcheln. Entweder auf dem Boot oder mit dem Auto fahren wir Richtung Ras Mohammed und da leckeres Mittagessen bekommen wir in einem Beduinenzelt. Also Abwechslung machen wir immer, obwohl wir hier wohnen, aber wir genießen die Zeit genau wie die Touristen. Besonders im Sommer, fast jede Wochenende machen wir was anderes und meine Kinder gehen hier in der Schule, wo die Kinder lernen können und das kostet auch nicht so teuer, wenn wir mit anderen Orten vergleichen können. Das Leben ist ein einfaches Leben. Ich mag Schnorcheln, Tauchen, Wustenaktivitäten. Dann, wenn ich immer ausgehen will, finde ich was. Am Abend viele Cafés, um zu sitzen und mit Kumpeln zu reden. Ich genieße die Zeit in der Arbeit und am Abend auch, wenn ich mit meiner Familie rausgehe, finde ich viele Möglichkeiten und die Kinder freuen sich und ich freue mich gleichzeitig. Wenn wir Freizeit haben, verbringen wir 2 Tage in einem Hotel, wo die Wasserrutschen sind, wo die Kinder am besten. Wenn wir uns erholen möchten, dann fahren wir Richtung Dahab für einen Tag oder Wochenende oder übernachten wir in einem Hotel, wenn wir unsere Ruhe suchen. Deswegen, was will ich mehr? Also gemütliche Arbeit mit Urlauber, ein bisschen ab und zu Stress, aber es geht und jede Arbeit hat ein bisschen Stress. Aber ist gar nicht langweilig. Einmal bei einem Ausflug, einmal in einem Hotel, einmal im Büro. Und ich genieße die Zeit mit meiner Familie. Und die Kinder lernen gut. Was brauche ich mehr?
Wir haben ihm nichts in den Pfefferminztee gemischt. Er ist einfach so verliebt in diesen Ort Sharm el-Sheikh. Und er liebt seine Familie. Ezad, unser Reiseleiter bei FTI, bleibt auch an Bord gleich für eine neue Fahrt aufs Rote Meer. Heute sagen wir Salam, denn wir sind in der arabischen Welt. Alexander Tauscher mit der Radioreise in Ägypten auf der Sinai-Halbinsel unterwegs rund um Sharm el-Sheikh. Wir sind an einem Meer, das ist mehr als 2000 Kilometer lang, aber recht schmal. Es ist ein Nebenmeer des Indischen Ozeans zwischen Nordostafrika und der arabischen Halbinsel. Bis zu 540 Meter tief ist dieses Meer. Es trennt unterschiedliche Kulturen und ganz im Norden sogar die jüdische von der arabischen Welt. Ich weiß, in Israel, in Elat am Roten Meer, träumt man schon lange den Traum von der gemeinsamen Riviera am Roten Meer. Gemeinsam mit Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien. Hoffentlich nicht nur ein Traum, sondern eine Vision, die es irgendwann umzusetzen gilt, die dann irgendwann auch mal wahr wird. Geografisch gesehen verbindet das Rote Meer schon jetzt den Osten mit dem Westen, den Süden mit dem Norden, dank eben auch des Suezkanals. Wir steigen jetzt mal aufs Schiff zu einem weiteren Ausflug hinaus aufs Rote Meer. Wir sind mit dem Reiseleiter, den Sie schon kennen, Ezad, unterwegs und an Bord ist auch noch der Schnorchellehrer Yahya.
Heute fahren wir Richtung Piraminsel. Die Ram-Insel von den Naturschutzgebieten in der Nähe von Sharm el-Sheikh. Hausriffs, Fische, viele Fische sehen wir heute. Wir werden 3 Stopps in der Nähe von Tiran-Insel. Tiran-Insel liegt genau an den Grenzen zwischen Ägypten und Saudi-Arabien. Sie sind eigentlich 2 Inseln nebeneinander, Tiran-Insel und Sanafir-Insel. Beide sind nicht so groß, beide sind nur 80 Quadratkilometer unbewohnt. Aber wir werden heute rumherum schnorcheln. Reichstups werden wir erstmal tauchen, richtig tauchen. Auch für diejenigen, die noch nie getaucht haben, kein Problem, sie werden das mit uns machen. Wir machen erstmal gute Anweisungen, wie kann man die Ausrüstung benutzen und so weiter und so fort. Und tauchen wir mit einem Tauchlehrer, Instruktor, der Deutsch auch spricht, tauchen wir mit ihm für 6 bis 7 Meter tief. Jeder 1:1, also als individuell, werden mit ihm heute tauchen.
Wenn wir schnorcheln, wir einatmen und ausatmen durch den Mund, nicht in die Nase. Tief, die Luft kommt in die Lungen, ausatmen auch tief. Durch die Schnorchel hier können Sie 2 Stellen mit den Zähnen beißen und dann Schluss die Mund so wie Ü. Und dann die Taucherbrille auf dem Gesicht so. Und dann die Haare raus, die Taucherbrille, weil die Haare immer bringen Wasser durch die Taucherbrille. Ja. Und auch wir schwimmen mit Flossen, weil mit Hand, das ist verloren viel Kraft und die sie will nach Boot zurück schnell und die sie genießen die Zeit nicht gut ins Wasser ohne Flossen. Muss mit die Flossen anschwimmen und wir haben hier die Flossen und dann anziehen die Flossen in die Füße und dann zurückklappen. Okay. Wenn gehen wir zur Schnorchel, nur die Tauchbrille ins Wasser, nicht alle Kopf, weil die Schnorchel von oben hier manchmal bringen Wasser. So, wenn etwas passiert und Wasser kommt drin in die Schnorchel, machen Sie große Plus durch die Schnorchel, die Wasser kommt raus von oben von hier. So, die Wasser kommt raus von hier. So, immer hier vor Sicherheit, wenn gehen wir zur Schnorchel, nicht stehen auf dem Korallen, nicht anfassen die Korallen und diese Zeichen, das Bedeutung, nicht anfassen die Korallen. Und bitte nicht halt fest etwas in die Fische, weil die alle Angst und schwimmen durch die Korallen drin.
Die Hausriffs, also die vielfältige Korallen, die verschiedenen Farben, wo man deutlich im Roten Meer bis ungefähr 45 Meter tief sieht. Also stellen Sie sich vor, dass Sie auf der Spitze von einem Berg und der Berg steht runter. Also man genießt ins Wasser, schwimmt man, schnorchelt man und dann gleichzeitig sieht man vielfältige Farben, Rot, Gelb und so weiter. Besonders wenn die Sonne reflektiert diese Farben und die Hausriffs wachsen alle 50 Jahren nur 1 Millimeter. Da muss man auf diese Hausriffs aufpassen. Wir haben von der Stadt jene, die das beobachten und die Taucher und Schnorchler passen immer drauf, dass sie davon auch verdienen und damit leben. Rote
Korallen. Wir haben hier in Sharm el-Sheikh schönes Korallen und viele Fische, 21.000 Arten von Fischen und Korallen, die unter Wasser färben, sehr schön. Die Visibilität unter Wasser geht bis 40 Meter von Oberfläche, können Sie anschauen, alles unter Wasser. Hier bei uns die finden die Butterfly-Fisch und Papagei-Fisch, Blaupunketroche und Clownfisch und Anemonkorallen, auch Kofferfisch. Wir haben Barracuda und Morena, Schildkrötel. Und auch Napoleonfisch und Feuerfisch und Steinefisch, Skorpionfisch finden Sie auch und Schnickler und auch Spanish Dancer. Unter Wasser im Tief finden Sie viele Gruppen von Fischen, sowie große Gruppen von Thunfisch und große Gruppen von Barracuda. Vor Schnorcheln, Sie genießen die Zeit, ja, Schnorcheln auch geht schön. Einfach.
Die roten Korallen im Meer, die nehmen wir nicht mit, die schauen wir uns an, aber nur mit Schwimmflossen, denn die dürfen nicht beschädigt werden, damit sie auch noch Generationen nach uns bestaunen können. Nach dem Schnorcheln sind einige doch richtig auf den Geschmack gekommen und wollten tauchen. Die Erlebnisse gleich bei uns. Hier ist Riyas, eine Reise im arabischen Sektor. Heute Ägypten bei uns. Grüße Sie, Alexander Tauscher, mit der Radioreise am Roten Meer rund um Sharm el-Sheikh. Wir sind am Roten Meer und manchmal stimmen einfach die Bezeichnungen nicht für die Meere. Zum Beispiel auch das Schwarze Meer ist nicht schwarz, nein, und auch das Rote Meer ist nicht nur rot, sondern blau. und darunter farbenfroh. Der Name Rotes Meer tauchte erstmals auf unter den Persern aus dem damaligen System der Bezeichnungen von Himmelsrichtungen. Denn für das iranische Volk lag dieses Meer ja im Süden, der durch die Farbe eben rot symbolisiert wurde. Also bedeutet Rotes Meer Südsee, analog eben zum Schwarzen Meer, was Nordsee bedeutet. Es gibt, und das bestätigen einem wirklich die Kenner, neben den Malediven und dem Great Barrier Reef nur wenige Orte dieser Welt, wo man eine so bunte Unterwasserwelt erlebt, wie eben am Roten Meer. Und deswegen schnorcheln und tauchen die Urlauber hier so gern. Wer ans Rote Meer kommt, der besucht eines der wärmsten und salzhaltigsten Meere der Welt. Die Wassertemperatur wird die 20-Grad-Marke nie unterschreiten und der Salzgehalt ist so hoch, dass man hier, ohne sich zu bewegen, einfach so an der Oberfläche sich treiben lassen kann. Beim Schnorcheln paddelt man mit den Flossen einfach so auf der Meeresoberfläche dahin, kann mit der Taucherbrille ins Wasser schauen und kriegt von oben immer frische Luft zum Atmen. Viele aber wollen noch deutlich tiefer runtergehen und testen hier das Schnuppertauchen. Tauchen ist natürlich schon deutlich anspruchsvoller als das Schnorcheln, erklärt uns der Tauchlehrer Mahmoud.
Was wir machen heute heißt Discovery Scuba Diving für Leute ohne Tauchschein. Die Maximaltiefe ist 8 Meter und Zeit unter Wasser ist 20 Minuten. 20 Minuten für die Leute erstes Mal ist genug. Und auch 8 Meter. In 8 Meter haben wir nicht zu viel Druck. Okay? Wir haben die Flasche. Okay, in Flasche ist normal Luft. Aber nur Druck in Flasche. Das ist 21 Sauerstoff, 79 Stickstoff. Aber nur Druck in Flasche. Wir haben noch hier Tarierjacke. Finden in diese Tarierjacke zwei Knöpfen. Ein, zwei. Hier für Luft rein. Guck. Das ist für Luft rein. Und wir immer anfangen mit Luft im Jacke. Wir sind jetzt oben, unten Wasser gucken und wir suchen. Ich zeige jetzt, wie viel unter Wasser schwimmen. Wir müssen unter Wasser schwimmen, waagrechte. Okay, und nur mit Beinen und Hüften. Mit alle Beinen, nicht mit Hand. Wir haben noch auch Flossen. Wir müssen auch langsam mit Flossen schwimmen. Mit ihren Hüften hier, nicht mit Knie. Und Hüften, mit alle Beinen oder mit Flossen auch. Langsam, weil wenn auch schnell schwimmen, nehmen sie zu viel Luft. Immer langsam. Zum Beispiel fühlen Sie nicht gut unter Wasser oder kann nicht waagrecht schwimmen. Ich kann auch immer Hand mit Hand unter Wasser. Wir haben noch auch unter Wasser die Handzeichen. Das ist okay. Okay. Weil das nicht okay. Also nach oben, unten. Und habe ich jetzt Problem.
Unter dem Meer.
Ich hatte anfänglich schon ein bisschen Angst zu überwinden, vor allen Dingen die Koordinierung von Atmung und dem Schwebezustand im Wasser, die ist in der Praxis schwieriger, als es so in der Theorie erscheinen mag. Aber nachdem man zumindest einigermaßen dann das Atmen unter Wasser gelernt hatte, war das schon ein wirklich tolles Erlebnis der Schwerelosigkeit. Und man kann ganz anders die Unterwasserwelt beobachten als beim Schnorcheln. Das ist schon ein riesiger Unterschied. Ich habe einen Rochen gesehen, ich habe viele bunte Fische gesehen, deren Namen ich nicht bezeichnen kann, die ich nicht kenne. Ja, man fühlt sich wirklich wie ein Fisch, weil die Fische schwimmen ja auch nicht zur Seite, sondern die erkennen einen offensichtlich als großen, dicken Fisch an.
Die Unterwasserwelt ist wirklich faszinierend mit all den Farben. Man sieht unglaublich tolle, bunte Fische, die man gar nicht vermutet, dass die unter dieser Oberfläche existieren, die man sonst nur aus dem Aquarium kennt, eben den Findet-Nemo-Fisch oder auch einen Rochen. Ich habe auch einen Oktopus gesehen, der seine Farbe gewechselt hat. Also wirklich eine faszinierende Unterwasserwelt. Und als Taucher ist man halt wirklich hautnah, die schwimmen direkt vor der Nasenspitze vorbei. Beim Schnorcheln sieht man natürlich auch tolle Sachen, aber beim Tauchen ist man eben noch ein Deut näher dran.
Also vom Tauchen kann ich jetzt weniger berichten. Also mir hat irgendwie die Atemtechnik gefehlt. Aber Schnorcheln ist hier toll. Also man sieht den Nemo auf dem Film in echt, wie er sich dann in der Anemone verlustiert. Und sonst, also herrlich. Ich habe gesagt, man fühlt sich wie im Aquarium eigentlich. Viele tolle Fische, bunte, die Korallen herrlich, jede Farbe, was man sich vorstellen kann.
Ja, der Fritz hat es beim Schnorcheln belassen, geht es auch wie mir. Ich hatte auch etwas Angst beim Tauchen, wegen eben der Luft. Ja, aber man kriegt sie ja. Das waren aber auch noch sehr begeisterte Taucher aus unserer Reisegruppe. Sie ziehen nun die Flossen ab, legen den Tauchanzug zum Trocknen aufs Schiff, tanken ein wenig Sonne und Kraft für den nächsten Ausflug in den Nationalpark. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Da schaut her, wir sind am Roten Meer. Urlaub in Ägypten heute auf der Sinai-Halbinsel. Wer einmal mit dem Flugzeug über den Sinai geflogen ist, der sieht da nur Felsen und Wüste. Alles braun bis gelb, also kaum etwas Grünes zu sehen. Dennoch gibt es auf der Halbinsel auch einen Nationalpark. Das mag überraschen, er liegt ganz im Süden des Sinai. Die saudischen Inseln Sanafir und Hiran gehören auch dazu. Erwarten Sie in diesem Nationalpark bitte keine Palmengärten, auch keine saftigen Wiesen, denn durch diesen wenigen Regen und die ständige Hitze ist die Vegetation äußerst spärlich. Dennoch existieren hier 80 Pflanzenarten im Nationalpark, vor allem Akazien. Und im Mangrove Channel an der südwestlichen Spitze des Parks wachsen auch Mangroven, übrigens die zweitnördlichsten der Erde, denn normalerweise wachsen die Mangroven nur in den Tropen. 220 Vogelarten, die fühlen sich in diesem Nationalpark wohl. Und es ist hier so, wie ich es bereits im benachbarten israelischen Elat am Roten Meer beobachten konnte. Hier legen die Vögel einen Zwischenstopp ein, wenn sie nämlich im Herbst von Europa nach Afrika fliegen. Vor allem die Weißstörche sind dies. Wir haben diesen Nationalpark, er heißt Ras Mohammed, mit dem Fahrrad erkundet, auch wenn einige aus unserer Gruppe da ganz schön ins Schwitzen geraten sind, unter der brennend heißen Sonne von Ägypten. Aber zum Glück hat uns gelegentlich eine kühle Brise abgekühlt. Begleitet hat uns auf dieser Radtour wieder Gabi und wir trafen einen jungen Mann, der hat ein kleines Geschenk für seine Freundin gefunden. Nicht ganz legal.
Ich hab dir aus Ägypten einen Kaktus mitgebracht und hoffe, dass der Kaktus dir ein bisschen Freude macht. Er hat noch keine Blüten und er ist so winzig bloß. Wenn er wie meine Liebe wird, dann wird er riesengroß.
Der Nationalpark wurde nach dem Propheten Mohammed benannt, der im Islam ja der wichtigste Prophet ist. Und der Ras ist in Arabisch der Kopf. Also man sagt, dass der Name gegeben wurde, weil der Nationalpark von oben gesehen ein bisschen wie ein Kopf mit einem Bart aussieht und deswegen heißt das Ras Mohammed. Der Nationalpark besteht komplett aus Korallengestein, was über die Jahrmillionen aufgebaut wurde durch kleine Korallenpolypen und ist der südlichste Punkt vom Sinai. Da sieht man jetzt schon das Meer. Man sieht die schönen türkisen Farben auf der rechten Seite und den Übergang von der Wüste ins Meer. Es ist eher Flut, also das Wasser ist eher hoch und wird wahrscheinlich dann rauslaufen. Das Salz ist schön hoch, ist 4,3%, also etwas höher als wie andere Meere. Die haben nur so ungefähr 3,5 bis 3,7% Salz. Bedeutet, dass wenn man im Roten Meer schwimmt, dass man viel mehr Auftrieb hat als wie in anderen Gewässern. Hier sind wir am südlichsten Spitz vom Sinai und hier fließen die beiden Golfe zusammen. Der Golf von Aqaba auf der Ostseite und der Golf von Suez auf der Westseite. Die treffen sich und fließen Richtung Süden ins südliche Rote Meer.
Amos, es stammt vom Roten Meer, es wogte hin, es wogte her, es sagt zum Meer, so teile dich, es ist schon spät, beeile dich. Es half kein Flehen, es half kein Brummen, wahrscheinlich ist er rumgeschwommen.
Hier gibt es einen ganz kleinen Strand, da habe ich schon Schildkröteneier gefunden. Es gibt nämlich Schildkröten, die hierher kommen und an den leeren Stränden brüten. Nur leider an den Hotelstränden können die nicht mehr so ihr natürliches Leben leben. Aber im Nationalpark, vor allem in der Masabareka, dort wo wir jetzt danach als Ende noch hinfahren, dort gibt es einige Schildkrötennester. Und man kann zur Brutzeit auch bei Vollmond immer die Schildkröten sehen, die dann reinkommen, ihre Löcher graben und dort ihre Eier ablegen. Und die Leute, die dort im Nationalpark auch sind und die vom Nationalpark, die Ranger, die gucken dann, dass diese Nester nicht gestört werden. Manche werden auch abgesteckt, bis die kleinen Babys dann rausschlüpfen und ins Meer schlüpfen. Ja.
Aus Fatmis Garten stahl ich ihn in einer vollen Nacht und hab dir aus Ägypten diesen Kaktus mitgebracht.
Nein, machen Sie das bitte nicht wie dieser junge Mann. Bitte keinen Kaktus aus Fatimas Garten in Ägypten stehlen. Nein, erst recht nicht aus diesem Nationalpark. Also er ist ein Juwel hier auf der Sinai-Halbinsel. Wir strampeln gleich noch eine weitere Etappe eben durch diesen Park. In Farbe und Stereo und heute mit ganz viel Sonne. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs rund um Sharm el-Sheikh in Ägypten. Wir sind mit dem Fahrrad weiter unterwegs im Nationalpark Ras Mohammed. Es geht mit dem Drahtesel hier durch eine Wüstenlandschaft und für die meisten aus unserer Gruppe war das eine richtige Premiere gewesen. Etwas länger sind wir an der Südspitze dieser Sinai geblieben, da im Park, da nämlich wohl der Golf von Aqaba mit dem Golf von Suez zusammenfließt ins dann breite Rote Meer. An dieser Südspitze kann man sehr viele Fische beobachten. An den Riffs nisten Papageienfische in den verschiedensten Arten, ob nun der Rostpapageifisch oder auch der Langnasenpapageifisch. Wenn Sie ihn treffen, fragen Sie ihn, zu welcher Familie er gehört. Aber Vorsicht, er spricht nur Arabisch. Vielleicht haben Sie ja bei den anderen Fischen etwas mehr Glück. Hier an der Südspitze des Sinai schwimmen auch noch Doktorfische oder Fahnenbarsche oder auch Soldatenfische. Na, hoffentlich nur in friedlicher Mission. Die Großfische am Riff, das sind die Riesenmoräne oder auch der Napoleonfisch, wen man nicht alles trifft hier im alten Ägypten. Wir folgen unserem Guide Gabi, die uns mehr über dieses rote, bunte Meer erzählt. Unterwegs, da fragen wir unter anderem auch noch unseren radelnden Fritz, wie es ihm so auf der Tour gefällt. Und dann führt uns Gabi auch noch zu einem Platz, wo eine schmale Spalte die beiden Kontinente Afrika und Asien voneinander trennt.
Der Nationalpark ist sehr vielfältig. Es gibt auch ganz besondere Sehenswürdigkeiten. Auf der einen Seite haben wir natürlich die beiden Golfe rechts und links. Der Korallenbewuchs und der Fischumfang ist riesengroß. Ja. Wir haben mehr wie 1000 Arten von Korallen und Fischen im Roten Meer. Und wir sind eines der buntesten und schönst bewachsenen Meere noch, die es gibt. Im Roten Meer ist der Unterschied der Wassertemperatur zwischen Winter und Sommer zwischen 8 und 10 Grad. Aber die Wassertemperatur steigt nicht über 30 Grad an. Und diese Korallen sind sehr speziell auch, dass die diese Temperaturunterschiede auch aushalten und nicht an zu viel Wärme dann auch sterben, obwohl unsere Lufttemperatur im Sommer zwischen 40 und 50 Grad warm werden kann. Die Meeresfarben, die kommen davon, weil es natürlich auch verschiedene Tiefen gibt hier. An der Küste entlang gibt es ein sogenanntes Saumriff, das umfängt den ganzen Sinai. Und da sind die bunten Korallen zu sehen und die verschiedenen Tiefen machen dann auch die verschiedenen Wasserfarben aus. Und mir gefällt ganz gut, dass hier die Wüste das Meer trifft, die schönen beigen und braunen Farben von der Wüste, die dann auf diese blauen und türkisen Farben vom Meer treffen.
Ja, ist ganz angenehm. Durch den Fahrtwind hält man es ganz gut aus. Also es passt und die Strecke ist auch in Ordnung. Wir fahren jetzt nicht unbedingt diese steilen Pässe hoch. Ist relativ flach. Es passt alles wunderbar. Wüste und Meer.
Der Fahrwind macht es ja durchaus ein bisschen kühler und erträglicher. Wenn man dann stoppt, dann wird es richtig heiß. Die Wüste an sich hat durch ihre Kargheit einen besonderen Reiz. Deswegen liebe ich auch wirklich Wüstenlandschaft. Das ist sozusagen ja die Reduzierung auf ganz wenig. Und das macht jetzt für mich den Reiz aus. Das ist so eine Form der Entschleunigung, die uns irgendwie sicherlich auch gut täte.
Macht sehr viel Spaß, an der Küste lang zu fahren und vor allem die Farben zu sehen. Wir haben alles von grün, türkis bis dunkelblau. Das ist einfach ein sehr schönes Panorama. das man gemütlich auf dem Fahrrad genießt. Es erinnert eigentlich ein bisschen so an das Wattenmeer, weil der Übergang zu dem schönen Wasser, was ich gerade beschrieben habe, ist total flach und mit Muscheln und sandig und ja, ein bisschen wie Nordsee.
Es ist nicht so heiß zum Radfahren. Man denkt erst, in der Wüste Radfahren ist eine ziemlich doofe Idee, aber es geht, weil immer ein Lüftchen ist hier und das kann man ganz gut machen. Und toll ist, dass man hier im Horizont hier diese hohen Berge sieht vom Sinai, auf der einen Seite dann den Golf von Suez und auf der anderen Seite den von Aqaba. Das ist schon beeindruckend.
Du bist in Afrika. Genau. Jetzt, juppu, in Asien. Guck mal. Also diese Spalte ist 1969 entstanden. Da gab es ein großes Erdbeben, das man sogar in Kairo noch spüren konnte. Und da hat sich die asiatische Platte von der afrikanischen Platte wegverschoben und hat eine Spalte gebildet, die 17 Meter tief ist und ungefähr 45 Meter lange. Und das ist die Trennung. Wir stehen hier auf dem Rücken von der asiatischen und afrikanischen Spalte oder Platte. Rechts ist Afrika, links ist Asien. Könnt ihr ein Foto rechts machen und ein Foto links? Einmal in Asien und einmal in Afrika. Afrika, tausend heiße Feuer brennen nachts, suchen Abenteuer. Der Sinai klebte ja auch mal an Afrika. Und die saudische Halbinsel, die klebte auch mal an Afrika. Also alles war mal vor Jahrmillionen ein großer Kontinent. Und dann ist es auseinandergedriftet und hier in der Umgebung sieht man das schön, wie das diese Spuren hinterlassen hat mit diesen Spalten hier.
Wir sind heute also zwischen Afrika und Asien, in einem Land, das ja auch auf beiden Kontinenten zu Hause ist, Ägypten. Es grüßt Sie heute der Pharao. Wir machen es ebenso. In Ägypten, die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs, rund um Sharm el-Sheikh. Wir waren ja schon schnorcheln, tauchen, sind durch den Nationalpark geradelt. Auf Rädern geht's jetzt auch zunächst weiter, allerdings auf vier Rädern. Wir fahren mit Quads ins Landesinnere des Sinai zu den Beduinen. Quads, das sind diese motorisierten Gefährte mit besonders dicken Reifen, mit denen man auch felsigen und auch steinigen Wüstenboden gut befahren kann. Unsere Tour führt uns nun ein wenig weg von den Hotelburgen zu den, ja, etwas abgelegeneren, nicht ganz so ausgetretenen Pfaden an der Strandpromenade da. Wir besuchen nämlich ein paar Beduinen, also die ersten Bewohner von Sharm el-Sheikh. Die Beduinen, die warten schon mit Kamelen auf uns, wie Sie hier im Hintergrund hören. Und jeder einzelne von uns hat versucht, auf so ein Kamel zu steigen. Wobei steigen eigentlich der falsche Ausdruck ist. Denn auf so ein Kamel setzen kann man sich ja eigentlich nur, wenn das Kamel selbst zunächst sitzt. Und dann richtet sich das Kamel zuerst auf, und zwar seine Hinterbeine auf. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht gleich so wieder, wie es manchen auch passiert ist, runterpurzelt. Also erst aufs Kamel und dann auf die Quads.
Wir sind Beduinen, wir sind Beduinen, wir sind.
Ich habe eine Freundin, die ist mit einem Beduinen auch verheiratet. Somit habe ich auch Gelegenheit bekommen, in Familien auch richtig reinzugucken. Die leben natürlich nicht so komfortabel wie mir, also das kann man nicht vergleichen. Es ist immer noch so, dass beduinische Leute oft mal mehrere Kinder haben, also bis zu 6, 7, 8 Kinder, die man dann halt auch natürlich hofft, dass die dann zu ihren Eltern schauen. Auch im Winter oft mal, also haben die halt Feuer im Haus zum Beispiel. Also das Leben in einer Beduinenfamilie ist schon noch viel karger als, wie sagen wir jetzt mal, gegenüber dem Ägypter oder auch dem Ausländer. Die Menschen sind schon sehr naturverbunden. Also es ist ein Unterschied, ob man ein Ägypter ist oder ein Beduine. Die Städter, die hier aufwachsen, oder zum Beispiel, wenn man in einer Familie irgendwo in Oberägypten aufwächst, wo die Familie halt auch Tiere hat und Land hat, das bewirtschaftet werden muss, da hat man dann wieder einen anderen Bezug, als wenn man in der Stadt aufwächst und nichts weiß von irgendwelchen kleinen Tieren oder wo die Milch herkommt. Aber das ist genau gleich wie in unseren Gesellschaften auch, wo die Kinder halt in der Stadt oder auf dem Land aufwachsen.
Wir haben alles verkauft, die letzten Teppiche, die schönsten Frauen, das beste Öl. Und nun verkaufen wir Musik.
Schweiz. Es gibt noch Familien, die leben schon vom Verkauf der Tiere, aber meistens ist doch einer dabei, der entweder irgendwo in einer Industrie arbeitet oder im Tourismus. Ja. Was bei den Beduinen ist, auch die haben halt ihre Familienverbände und da ist ein wahnsinniger Support und ein Zusammenhalt in diesen Familienverbänden. Das ist mitunter der Grund auch, warum man hier immer gefragt wird, wo kommst du denn her? Weil die Familien sind so groß, das kann unter Umständen 300 Mitglieder sein und man kennt sich untereinander gar nicht. Und dann fragt man, ja, wo kommst du denn her? Ah ja, ich komme aus dem und dem Dorf. Ja, ich komme auch aus dem Dorf. Ja, wer bist denn du? Ich heiße XY, mein Onkel ist, was auch immer. Und dann stellen die fest, dass man verwandt ist. Und dann sind die einander verpflichtet.
$20, ist verrückt. $15,
ist zu teuer.
$7,
niemals.
Gut, ich verkaufe umsonst und verdiene immer noch $2.
Hier ist ein Beduinenkopftuch, dann macht das für sie auf ihren Kopf, damit sie auch schützen, wenn wir unterwegs. Mit dem Quadwaren ist es sehr, sehr einfach, nicht so kompliziert. Zuerst hier Kontakt an. Und hier drauf drückt, Gas geben und hier die Bremse zweimal. Und gibt auch hier Fußbremse. Nochmal wieder. Kontakt an und hier drauf drückt, Gas geben und die Bremse. Beim Fahrt immer Abstand.
Man muss erst einmal ein bisschen austarieren mit dem ganzen Geschaukel. Aber ich glaube, die nächsten paar Meter haben wir das heraus, dass wir dann das exzellente Swissenschiff auch schön durchschaukeln können. Also sind wir froh, dass wir nicht gleich in Trab marschieren, sondern mal langsam angehen lassen.
Wir kehren von den Beduinen wieder zurück nach Sharm el-Sheikh. Abends färbt die untergehende Sonne die Sinai-Berge rötlich bis gelb. Und dann ragen im Hintergrund die Granitzacken der Berge dieser 2000er in den Himmel hinein. Also klingt schon fast ein wenig biblisch. Wird es auch gleich in der nächsten Etappe auf unserer Tour durch Ägypten. Allerdings, sprach die Sphinx, sie mag es laut und leise. Uns, die Radioreise. Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie, unterwegs auf dem Sinai in Ägypten. Ägypten ist ja gerade im Winterhalbjahr ein ideales Ziel für Sonnenhungrige. Auch wenn es auf dem Sinai etwas kühler ist, aber Baden ist fast das ganze Jahr über möglich. Auch Golfliebhaber kommen gern in die Luxusressorts am Roten Meer. Und gerade im Winterhalbjahr, da machen die Ausflüge ins Landesinnere, die wir heute ja auch unternommen haben, etwas mehr Spaß als da im Sommer bei 45 Grad und mehr. Das Land der Beduinen wird der Sinai auch gern genannt. Fast 20.000 Jahre Geschichte weist die Halbinsel auf, darunter vor allen Dingen biblische Ereignisse, die sich auf das Alte Testament und auf Moses beziehen. Dünen, Schluchten, steile Felswände, bizarre Felsen. Sie sehen so aus, als habe Gott sie persönlich wahllos vom Himmel in die Wüste verstreut. Eine der schönsten Schluchten ist zum Beispiel der White Canyon oder auch der Colored Canyon. Auf dem Weg durch die Steinwüste, da finden sich historische Grabstätten aus der Zeit um 4000 vor Christus, die als Livamis bezeichnet werden. Und auf einem der Felsen, da haben sich zum Beispiel Pilger und Handelsreisende vor Jahrhunderten bereits verewigt. Und dazwischen kleine grüne Oasen und Wadis, die das biblische Erbe Moses sowie auch die Relikte aus der Pharaonenzeit darstellen. Von diesen biblischen Geschichten erzählt uns nun unser Guide Mohammed beim Ausflug ins Innere der Sinai-Halbinsel.
Die Halbinsel Sinai. Geografisch gehört zu Asien, aber politisch gehört zu Afrika. Es ist das Tor Afrikas nach Asien, die Brücke zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer und auch der direkte Weg von Europa zum Indischen Ozean und dem fernen Osten. Sinai hat seinen Namen von semitischem Wort Zin oder Zahn. Gibt es verschiedene Meinungen. Jene sagen wegen der Form seiner Berge, die sieht wie die Zähne aus. Von dieser Landkarte, wenn die meisten sehen, denken, dass Sinai ein einheitliches Stück, aber es besteht aus drei Teilen oder drei Orten. Der Norden hier von El Arish, die Hauptstadt von der Nordprovinz von Sinai, bis zum Suezkanal. Diesem Nordteil ist es einfach breiten Sandtäler. Und El Arish entfernt von Sharm el-Sheikh ungefähr knapp 800 Kilometer. Und der zweite Teil hier in der Mitte, und das heißt die Jebel El-Tir oder El-Tir-Region. Und das ist ein riesiges Kalksteinplateau. Dieser Name Eltir kommt wegen der Geschichte Moses und die Kinder von Israel. Wenn Moses und die Kinder von Israel aus Ägypten geflohen, wahrscheinlich, das war über Elim. Elim heißt heute Eltur, entfernt von Sharm el-Sheikh 100 Kilometer. Und es liegt direkt beim Golf von Suez. Nach Rifidim und Wadi Herban. Wadi Herban heißt heute Wadi Fairan. Und das ungefähr 60 Kilometer vom St. Katharinendorf findet man auch da den sogenannten der sieben Nonnenkloster. Laut dieser berühmten Geschichte, wenn Moses und die Kinder von Israel aus Ägypten geflohen und Moses geht zum dem brennenden Dorf, wo ich für Gesetztafel zu erhalten und er zurückkam, hat er gefunden, dass die Kinder von Israel einen großen goldenen Kalb gemacht. Wegen diesem Fehler, sie verloren hier in diesem Gebiet 40 Jahre laut dem Alten Testament und auch laut dem Koran. Die Beduinen sind die Einheimischen hier. Die Beduinen, ursprünglich nicht Ägypter, sind die Araber, kommen mit dem Islam von arabischen Halbinseln, wohnen immer zwischen die Gebirge oder durch die Wüste. Sie haben ihre eigenen Traditionen und Sitten und die Mentalität. Die größte und der berühmte Beduinenstamm in ganz Sinai heißt der El-Mesena-Stamm. Das findet man hier von Abu Znima, Abu Dis, El-Tur, Sharm el-Sheikh, Dahab bis die Hälfte von Nuweiba. Nachher El-Tarabin, von dem zweiten Teil von Nuweiba bis Taba, El-Hawaitat oder El-Hayawat. Die Ägypter sagen das El-Hayawat und die Beduinen sagen das El-Hawaitat. Das ist nur Dialekt. Wir wohnen hier bei der ägyptischen-israelischen Grenze und der einen Teil hier mit Gazastreif. Abna Bani Sa'id oder die Kinder von Sa'id hier auf dem Norden, auf dem Mittelmeer. Und Jabalia oder Jabalia Stamm hier im St. Katharinen Dorf. Das sind die größte und der berühmte Beduinenstämmen, die innerhalb Sinai leben. Früher damals, bevor die israelische Eroberung an Sinai 67, die Beduinen hörten die Herden in der Wüste, was für Pflanzen zum Essen, mehr nichts. Aber nach dem israelischen Eroberung an Sinai, die israelischen Militären legen die ersten Stufen für Tourismus hier. 90% von den gesamten Straßen durch Sinai, hier von Suezkanal bis Eilat, die Israelis haben das gebaut. Erste Hotel in Sharm el-Sheikh, erste Hotel in Dahab und hier in Taba und erster Flughafen in Nakab-Wüste. Das ist auch der längste Gangway in Ägypten bis heute. Seitdem, die Beduinen, die auf dem südlichen Teil, sie arbeiten nur mit Tourismus. Aber sie wohnen immer außerhalb der Stadt. Die Beduinenhäuser sind einfache Häuser. Schlafzimmer, Küche, ein Zimmer für die Besucher und draußen ein Platz für die Tiere, Kamel, Ziegen und Schafen.
Etliche Beduinen haben also noch ihre Kamele, ihre Ziegen und Schafe, doch viele von ihnen arbeiten inzwischen im Tourismus, zum Beispiel auch bei Kameltouren oder Quad-Ausflügen in die Wüste. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub rund um Sharm el-Sheikh in Ägypten. Bisher waren wir ja die ganze Zeit im Outback gewesen, in der Wüste, bei den Beduinen oder auch auf dem Meer. Zum Schluss geht's nochmal direkt in die Altstadt und da hören wir ihn schon. Ja, Sie hören ihn, den Muezzin, er ruft zum Nachmittagsgebet und passend dazu zeigt uns Stadtführer Ahmed zunächst eine der Moscheen. Sehr, sehr schöne Moscheen gibt es da. Und dann lassen wir es gemütlich angehen, wie unser Guide sagte, chillen und genießen in der Altstadt von Sharm el-Sheikh. Gabi, unsere Schweizerin, die hat uns dann noch Lust gemacht auf die leckere ägyptische Küche. Und weil die Liebe ja durch den Magen geht, kommt spätestens nach dem Essen der Wunsch auf, wieder nach Ägypten zu kommen. Und deswegen sprechen wir dann auch noch mit Tanja Haas vom Reiseveranstalter FTI Touristik mit ihren praktischen Tipps für den Urlaub in Ägypten.
Das ist hier Al-Mustafa-Moschee, eins von den schönsten Moscheen hier in Sharm el-Sheikh. Wurde 2010 gegründet und reicht für über 5000 Betenden. Der Stil ist etwas fatimidisch. Das zeigt einfach die Leute, die zum Beispiel nicht nach Kairo fahren können oder so. Sie können hier etwas von Ägypten sehen, ein Stück von Ägypten, weil die meisten Moscheen in Kairo sehen ähnlich aus. Wir haben 5 Säulen für den Islam. Okay? Und die erste Säule ist Glaubensbekenntnis. Was ist Glaubensbekenntnis? Man muss vom Herzen einfach bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und Mohammed ist sein Prophet. An alle Propheten glauben, also Moses, Jesus und Mohammed, das sind für uns einfach Propheten, alle gleich. Zweitens, beten 5-mal am Tag. Drittens, Almosen bezahlen, ungefähr 2,5% von seinem Reichtum einfach bezahlen für die Armen. Viertens, fasten einen Monat, den Ramadan, 30 Tage, manchmal 29 Tage, einmal im Jahr, einen Monat. Und fünftens, einmal Pilgerfahrten nach Mekka. Und das ist nur für die Leute, die das können. Also das ist keine Pflicht, wenn die Leute finanziell das nicht schaffen können. Also das wäre in Ordnung, dann wird man nicht so gefragt über die fünfte Säule.
Inshallah, inshallah.
Das ist die neue Moschee. Al-Sahaba-Moschee wurde 2017 gebaut. Wunderschöne Struktur. Die ganze Promenade auf dem Markt wurde auch renoviert. Und der Markt bei uns hier in Sharm el-Sheikh ist nicht wie in Deutschland ein paar Stunden. Wie Sie jetzt sehen, das sind wie kleine Häuser nebeneinander. Und die Shops sind unten wie in Marokko. Und alle Shops sind offen fast 24 Stunden. Das ist der älteste Teil von Sharm el-Sheikh. Es hat immer noch die alten Läden, alten Bazars, alten Shops. Hier ist ein Stück von Ägypten. Alle Einheimischen gehen hier einkaufen. Es hat hier alles, was man sich vorstellt. Zum Beispiel so viele Shops und Bazars und Läden und Cafés, sogar die Metzgereien, Früchte, Verkäufer, Gemüse, Apotheken, Schuhe, Kleider. Alles, was man sich vorstellt. Und hier haben sie auch wunderschöne offene Cafés, wo man draußen gemütlich sitzen kann, in einem schönen Café mit einer feinen Wasserpfeife. Am Abend kommen wir immer, es sieht lebendiger aus mit so vielen Einheimischen und so vielen Touristen.
Ich selber mag die ägyptische Küche auch. Es ist manchmal ein bisschen Brot- und Reislastig, wohingegen ich Gemüse gerne mag und Früchte. Aber die Ägypter, die kochen gerne auch mit ihren Produkten, die sie halt hier im Land auch herstellen. Mittlerweile gibt es auch einige Bauern, die organische Lebensmittel produzieren. Ja, also nicht alles nur aus der Fabrik, sondern es gibt wirklich schöne Gemüse und Früchte. Man kann alles finden, von Fleisch über Fisch, ja, über Lammfleisch auch, über Hühnchengerichte. Natürlich gibt es in ganz Ägypten auch verschiedene Traditionen, wie man Sachen zubereitet in den verschiedenen Gebieten von Ägypten. Ein ganz typisches Gericht ist Mahshi zum Beispiel. Das sind Kohlrouladen, wie wir das in Europa nennen würden. Da wird Kohl mit Reis gefüllt oder es gibt auch Gebiete, da füllt man auch Hackfleisch und Reis rein. Und da macht man so fingerdicke kleine Kohlrouladen und backt die dann im Ofen. Das ist eines der Lieblingsgerichte vieler Ägypter. Ja. Zum Beispiel in der Früh essen die Fulen Tarmeya, das sind Bohnengerichte. Und auch diese rausfrittierten Hummusbällchen, die man dann in einem Sandwich essen kann, das sind so Gerichte, die sehr typisch sind für Ägypten.
Kommst du nach Kairo zu den großen Dings, das dort in Gizeh, ach, das ist die Sphinx. Die Pyramiden gibt es gleich dazu, drum geh wie Ägypter krumm, dreh dich im Kreis herum, tanz doch wie Ramses oder Echnaton.
Schön ist es hier natürlich ganzjährig, vor allem richtig schön wird es, wenn es bei uns nicht so schön ist. Also kaum steht der Herbst an, lockt Ägypten einfach mit seinem tollen Wetter, mit den vielen Sonnenstunden. Quasi von Oktober bis Mai ist man hier bestens aufgehoben, dann wird es ein bisschen heißer, dann zieht es vor allem die Taucher an, die viel unter Wasser sind und da nicht frieren möchten. Ich persönlich finde es schön, den Sommer ein bisschen zu verlängern, also gerade im Oktober anzureisen, nochmal Sonne zu genießen, bevor wir quasi in die Winter- und Weihnachtsferien starten.
Tanja Haas von FTI Touristik im Radioreiseinterview bei FTI wird Ihnen geholfen, wenn Sie den nächsten Urlaub in Ägypten planen. Aber jetzt bieten wir Ihnen schon die kostenfreie Verlängerung an. Wenn Sie also nochmal mit dem Quad durch die Wüste fahren wollen oder nochmal tauchen möchten oder wenn Sie nochmal aufs Kamel steigen wollen oder noch einmal mit den Beinen so zwischen Asien und Afrika stehen möchten, kein Problem, bei uns ganz einfach. www.radioreise.de. Hier gibt es diese Ägyptenreise als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Wir bieten Ihnen hier auch eine Reise vom Sinai rüber nach Jordanien an. Auf der Reise besuchen wir unter anderem das berühmte Katharinenkloster auf dem Sinai. Und hier können Sie mit uns auch Urlaub im schönen El Guna am Roten Meer machen. www.radioreise.de mit all den Texten und Fotos auch in unseren Blogs. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie in Sharm el-Sheikh hören werden. Goodbye, au revoir, adios, hey, farewell, tschüss, auf Wiederloge, servus, bis wieder ein Jahr, güdegül und ab und zu treffen Sie hoffentlich auch noch Urlauber, die Ihnen Shalom sagen. Auf jeden Fall werden Sie immer wieder Menschen hören, die Ihnen Masalama sagen oder Mai Asama.
Marhaba, Salamu alaikum. Ana Izzat min Masr. Intu dilwati Radioreise ma Alexander Tauscher. Hallo, ich bin der Izzat aus Sharm el-Sheikh, Ägypten. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Salam alaikum, ana Gabi Zweng min Sharm el-Sheikh und hadratkum tismau Radio Reise ma Alexander Tauscher.
Und ich füge noch hinzu, Shukran, das heißt danke. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.